Vor knapp einem Monat hatte die Opposition im Iran große Hoffnungen. Massenproteste erschütterten das Land, Exil-Iraner in Europa und den USA diskutierten schon, wie es nach einem Sturz der aktuellen Regierung weitergehen könnte. Wochen später tritt Ernüchterung ein und Schrecken. Tausende Demonstranten sollen erschossen worden sein, Schätzungen gehen sogar in die Zehntausende. US-Präsident Donald Trump hatte den Protest ermutigt und dem Iran gedroht. Die Massaker hat er aber damit nicht verhindert. Heute treffen sich Vertreter der USA und des Irans im Oman für Gespräche. Das besprechen wir mit Nathan Gelbert, deutsch-israelischer Rechtsanwalt mit Kanzleien in Berlin und Tel Aviv. Er ist derzeit in Israel. Guten Tag, Herr Gelbert.
Guten Tag.
Unter Donald Trump gab es immer wieder Gesprächskanäle mit dem Iran. Es gab auch Treffen. Was erwarten Sie denn von dem Treffen heute im Oman?
Es gibt unterschiedliche Erwartungen, je nachdem, aus welcher Warte man das betrachtet. Die Gespräche sollten ja an für sich in Istanbul stattfinden, unter Beteiligung auch anderer arabischer Staaten. Das haben die Iraner in letzter Sekunde abgelehnt und haben darauf gedrängt, dass die Gespräche in Oman stattfinden. Dem haben die Amerikaner zugestimmt. Das ist aber nur ein Seitenspielfeld. Worum es eigentlich geht, ist der Inhalt der Gespräche, die Tagesordnung der Gespräche, über die man sich bereits schon nicht einig ist. Trotzdem sollen sie stattfinden. Die Erwartungen der Amerikaner sind auch relativ ähnlich mit den Erwartungen der Israelis. Man möchte nicht nur über das Atomprogramm sprechen und über die Beendigung der Anreicherung oder die Auslagerung des bereits angereicherten Uranmaterials, sondern man möchte auch über das horrende Arsenal von ballistischen Raketen, darunter auch Langstreckenraketen, sprechen. Die iranischen Mullahs forcieren massiv die Herstellung dieser Raketen, die ja auch geeignet sind, bei einem massiven Beschuss Israels, ein Land so groß wie Hessen, das Raketenabwehrsystem zu überwältigen. Und das ist ja in dem 12-Tage-Krieg im Juni teilweise leider auch geglückt. Also die Erwartungen gehen auch hinsichtlich des ballistischen Programms weiter. Darüber hinaus erwarten die Amerikaner, dass man auch das Thema der Houthis anspricht. Die Houthis, das sind eine schiitische Miliz, eine Rebellenmiliz im Jemen, die auch Israel angegriffen haben und auch den Handelsweg, die Schifffahrt im Golf von Aden massiv stören durch den Beschuss von Schiffen. Und auch das soll Thema sein, die Unterstützung von iranischen Proxys im Ausland, wie zum Beispiel die Hisbollah im Libanon oder auch die Hamas. Das sind die Erwartungen der Amerikaner. Die Iraner sagen, wir wollen ausschließlich und allein über das Atomprogramm sprechen.
Über das Atomprogramm, also es gab ja im Juni 2025 den US-Angriff auf das Atomprogramm und danach hat Trump gesagt, das Programm sei vollständig und restlos zerstört. Worüber will man dann sprechen, wenn es zerstört ist?
Ja, man möchte natürlich darüber sprechen, was ist mit den 450 Kilo auf 60% angereicherten Uran. Das ist dazu geeignet, in zweistelliger Höhe Atombomben herzustellen oder Atomsprengköpfe herzustellen. Darüber gibt es noch keine endgültige Erkenntnis, wo dieses Material gelandet ist. Und es gibt wohl neue nachrichtendienstliche Erkenntnisse, über die der US-Gesandte Witkoff gestern in Israel unter anderem auch vom israelischen Geheimdienstchef informiert wurde, dass die Iraner wohl ein neues Atomkraftwerk andenken und auch mit den Vorbereitungsmaßnahmen dazu begonnen haben. Und das soll auch thematisiert werden.
Als die Straßenproteste gewachsen sind, hatten die USA vergleichsweise wenig Militär in der Nähe des Irans. Die Kriegsschiffe waren ja vor Venezuela. Wie ist die militärische Situation jetzt?
Um Präsident Trump selbst zu zitieren, sagt, und das ist auch so, er hat eine Armada von Militärgerät in die Region geschickt. Nicht nur den Flugzeugträger Abraham Lincoln, sondern eben auch bestückt mit vielen F-35-Jets und mit U-Booten, die in die Region gebracht worden sind. Also man ist bereit und wir sind in einer ähnlichen Situation wie kurz vor dem 12-Tage-Krieg im Juni, wo eben die Bedrohungslage ähnlich war.
Ich habe ja zu Beginn gesagt, es gab ja schon Gespräche. Ich habe es so ein bisschen im Ungefähren gehalten, denn damals hieß es, es gäbe Gespräche. Und dann haben wir erfahren, dass die Delegationen vor Ort gar nicht aufeinander getroffen sind, sondern dass die Iraner mit den US-Amerikanern gar nicht direkt sprechen wollten. Jetzt haben wir eine Situation, die ähnlich wieder klingt, dass es Unklarheiten gibt über den Ort. Die Iraner sagen, Istanbul passt uns jetzt nicht. Und dann sagen sie, die wollen eigentlich über das Atomprogramm sprechen und nicht über ballistische Raketen. Es wirkt fast so, als wenn der Iran sich in einer Position der Stärke sieht.
Ja, das ist eben dieses Geplänkel, wo man möglichst noch das Gesicht vor der eigenen Bevölkerung wahren möchte. Aber die Iraner sind in einer ganz anderen Situation als vor dem Junikrieg. Die Iraner haben gesehen, wie stark die israelische Armee ist, wie stark die US-Streitkräfte zuschlagen können, wenn sie es wollen, und dass sie dazu auch bereit sind und nicht nur darüber reden. Das iranische Regime ist auch durch die Proteste geschwächt. Die Legitimation des Regimes auch nach außen hin ist geschwächt. Man spricht von ca. 40.000 Zivilisten, die im Rahmen der Proteste quasi abgeschlachtet worden sind, und das in wenigen Tagen. Das ist schon eine sehr traurige und dramatische Reifeleistung. Ich denke, dass das iranische Regime weitaus mehr unter Druck ist, als es vor dem Showdown im Juni 2025 der Fall war.
Vor Wochen gab es ja noch diese großen Hoffnungen. Jetzt, tausende Leichen später, ist da auch viel Enttäuschung. Und man könnte ja sogar so weit gehen zu sagen, dass Donald Trump die Menschen auf den Straßen im Iran hat hängen lassen. Er hatte sie bestärkt und dann folgte ein Massaker.
Ja, man ist, glaube ich, nicht nur innerhalb der iranischen Opposition sehr enttäuscht, sondern auch hier in Israel ist man sehr enttäuscht. Man fiebert und leidet mit den iranischen Zivilisten mit. Donald Trump hat ausdrücklich erklärt, macht weiter, wir sind auf dem Weg, Hilfe ist auf dem Weg, verlasst euch auf uns. Ja, leider kam es etwas anders, und die Hoffnung ist natürlich, dass die Amerikaner die iranische Zivilbevölkerung, die sehr mutig auf die Straße gegangen sind und das in einem gewissen Umfang auch weiterhin noch tun, nicht ein zweites Mal im Stich gelassen werden.
Man könnte Parallelen zu Venezuela ziehen. Also da gibt es ja die Befürchtung, dass die USA diesen Maduro-Schlag durchgeführt haben, jetzt aber quasi mit den gleichen Maduro-Leuten einen Partner haben, mit dem man besser verhandeln kann, mit dem man besser Rohstoffgeschäfte abschließen kann, wo US-Firmen besser gestellt werden und der auch nicht mehr klar auf der Seite Russlands oder Chinas steht. Aber die Elite bleibt an der Macht und die Bevölkerung bleibt ohnmächtig. Im schlimmsten Fall wäre sowas ja dann auch im Iran möglich. Man trifft sich jetzt, man verhandelt, man findet dann doch eine Lösung am Verhandlungstisch, aber für die Bevölkerung bleibt es am Ende dasselbe wie vorher.
Sie haben vollkommen recht. Alles andere als ein Sturz des Mullah-Regimes kann keine Erleichterung der Situation bewirken. Man kann nur die Situation in Venezuela nicht mit der Situation im Iran vergleichen. Venezuela ist nicht massiv hochgerüstet wie der Iran. Die Bevölkerung im Iran ist ganz klar gegen das Regime und geht auf die Straße. In Venezuela ist das ähnlich auch passiert, aber man hat einfach den Regierungschef ausgetauscht und damit für Ruhe gesorgt. Das wird im Iran so leicht nicht möglich sein. Man ist hochgerüstet bis auf die Zähne. Man hat tiefe Bunker, in denen sich die Mullahs verstecken, wenn sie überhaupt noch im Lande sind. Das weiß man auch zumindest alle betreffend nicht ganz genau. Man kann das also nicht eins zu eins vergleichen mit der Situation in Venezuela.
Dann hören wir, dass auch die territorialen Begebenheiten im Iran andere sind. Also wegen Gebirgsketten ist es gar nicht so einfach, da Militärschläge durchzuführen. Und Revolutionsgarden sitzen da noch fest am Ruder. Es gibt eine richtige Staatsstruktur, die auf Tausenden und Abertausenden Funktionären aufbaut. Also selbst wenn man die Führung dann wegputschen würde oder außer Landes bringen würde, wäre das System noch da. Und das System ist stark, unabhängig davon, wie die Bevölkerung darüber denkt.
Ja, wenn die Mullahs aber so geschwächt werden, zum Beispiel durch massive Luftangriffe auf institutionelle Einrichtungen der Revolutionsgarden, dann ist die Spekulation auf Seiten der Amerikaner, dass die Bevölkerung wieder auf die Straße geht und den Rest des Jobs erledigt. Denn wir sind uns einig darüber, mit Luftangriffen kann man das Regime so einfach nicht zu Fall bringen. Man kann aber die Voraussetzungen dafür verbessern und optimieren, dass eben die mutigen iranischen Zivilisten den Rest erledigen. Aber alleine mit Luftangriffen wird das nicht zu machen sein. Und das Entsenden von Bodentruppen ist natürlich illusionär. Das wird definitiv nicht passieren.
Gibt es bei Ihnen in Israel auch die Denke zu sagen, wir kennen diese Regierung, mit der wir jetzt da zu tun haben, die lebt in erklärter Feindschaft zu uns, aber wir haben die auch ausgekundschaftet. Wir wissen, was von denen zu erwarten ist und wie wir die bekämpfen müssen. Wir wissen aber nicht, was dann in 5 Jahren kommt, wenn diese Regierung abgesetzt wird. Also dass man diese Stabilität in Feindschaft lieber hat als eine ungewisse Zukunft.
Spätestens in 2 Jahren, wenn Neuwahlen in den Vereinigten Staaten anstehen, wird man sich im Iran daran nicht mehr gebunden fühlen, in der Hoffnung, dass eine demokratische Regierung die republikanische Regierung von Donald Trump ablösen wird.
Wie viel Intelligence der Israelis ist jetzt im Iran? Also wie stark ist der Geheimdienst dort? Wie unterstützt man die Opposition finanziell oder mit Ressourcen?
Ich kann nur reflektieren, was im Juni 2025 der Fall war. Dort haben wir gesehen, dass viele strategische und logistische Ziele vom Iran selbst aus angegriffen worden sind. Das heißt, dass es Zuarbeiter, Mitkämpfer vor Ort gab, ob das jetzt Israelis waren oder eben Oppositionsmitglieder aus dem Iran, die da mitgewirkt haben. Es ist zu erwarten, dass, wenn es zu einem Militärschlag kommt, dieselben Kräfte auch diesmal wieder erneut aktiviert werden und dass da eine bestimmte Struktur aufgebaut worden ist, ist ersichtlich und dass man dann von allen Seiten, auch von dem Iran selbst aus, logistische Ziele im Iran angreifen wird. Ob es sich jetzt um Mitglieder der Regierung handelt oder um hohe Generäle. Der Navy-Kommandeur der iranischen Streitkräfte ist letzte Woche bei einer ominösen Explosion zu Tode gekommen. Also man ist schon noch vor Ort und ich denke, dass man zumindest in dem Umfang, wie wir es im Juni 2025 gesehen haben, auch falls es jetzt zu einem Konflikt kommen sollte, einem militärischen Konflikt, von einer entsprechenden Initiative vor Ort ausgehen kann.
Der Mossad ist also im Iran aktiv. Der Sohn des Schahs lebt in den Vereinigten Staaten. Da besteht natürlich auch die Gefahr, dass die aktuelle Regierung in Iran sagt, das ist eigentlich bloß eine Farbrevolution. Das sind inszenierte Proteste, die aus Israel und Washington kommen.
Ja, das ist natürlich die übliche Ausrede. Die Menschen im Iran haben kein Wasser, sie haben keinen Strom, sie haben keine Energie, sie haben kein Geld mehr. Sie haben zwar Geld in Papierform, das ist aber null wert. Es gibt keinen Gegenwert mehr. Leute können in keine Geschäfte mehr gehen und dort einkaufen. Es besteht Tauschhandel. Also es gibt genug Gründe, um diese Proteste durchzuführen. Und das sind Grassroots-Proteste. Das ist eine tiefe Unzufriedenheit der Bevölkerung nach jahrzehntelangen Leiden, die sich irgendwann auch wieder entladen haben. Dass die Israelis da irgendwie ihre Finger im Spiel hätten oder die Amerikaner, das wage ich zu bezweifeln.
Ich möchte Sie noch fragen zu zwei militärischen Situationen der Vergangenheit, wo man auch dachte, das System ist eigentlich noch fest im Sattel und es ist zum Teil auch militärisch gut ausgerüstet. Das eine ist Irak, was innerhalb von wenigen Tagen gefallen ist, und das andere ist Syrien, wo es auch ganz schnell ging und dann die Regierung außer Landes geflohen ist. Ist es denkbar, dass der Iran auch überschätzt wird und sobald es tatsächlich ernst wird, der Regime-Change schneller geht, als wir denken?
Das ist durchaus möglich. Bitte vergessen Sie nicht, dass Israel die gesamte Luftabwehr der Iraner in den 12 Tagen im Juni komplett zerstört hat. Und daran hat sich nicht sehr viel geändert. Die Iraner haben versucht, über russisches Militärgerät Flugabwehrstationen zu stationieren. Aber in dem Umfang, wie es erforderlich ist, um die Überlegenheit der israelischen Luftwaffe über dem iranischen Luftraum irgendwie angreifen zu können, reicht es nicht. Und das ist eine grundlegend andere Situation als im Juni 2025. Viele Raketenabschussbatterien für ballistische Raketen wurden zerstört. Der Iran hat versucht, das wieder einigermaßen herzustellen. Ob es ihm in dem vollen Umfang gelungen ist, das wird sich auch zeigen.
Abschließend noch zu einem ganz anderen Schauplatz. Ende Dezember hat Israel Somaliland als souveränen Staat anerkannt. Somaliland ist völkerrechtlich Teil von Somalia. Israel ist das erste Land der Vereinten Nationen, das diesen Schritt gemacht hat. Warum?
Ja, erstmal muss man sehen, Somaliland ist nicht Disneyland. Somaliland hat staatliche Strukturen bereits seit über 3 Jahrzehnten. Somaliland hat kontrollierte Grenzen, hat ein Staatsvolk, hat eine Staatsautorität. Ein weitestgehend, nicht ganz, aber teilweise mit westlichen Anforderungen vergleichbares demokratisches politisches System. Also es erfüllt an für sich viel mehr die Voraussetzungen eines Staates, wie zum Beispiel die palästinensische Autonomiebehörde, die gerade mal die 4 großen Städte im Westjordanland kontrolliert und trotzdem als Staat anerkannt wurde. Das ist nicht Völkerrecht, das ist Politik. Der Grund, dass Somaliland nicht anerkannt ist als Staat, das sind einfach politische Hintergründe. Genauso wie Palästina anerkannt wurde, obwohl es kein Staat ist, aber nur aus politischen Gründen dennoch anerkannt wurde. Somaliland ist für die gesamte westliche Welt von strategischer Bedeutung, weil der Golf von Aden eben eine Durchfahrtstrasse für die Handelsschifffahrt ist. Von dort aus gegenüber vom Jemen beschießen die Houthis eben auch westliche Handelsschiffe und beschießen von dort aus auch Israel. Also es ist nicht nur im Interesse von Israel, dort militärisch irgendwann auch mal präsent sein zu dürfen, sondern eigentlich für die gesamte westliche Welt.
In Mogadischu gab es deswegen Straßenproteste. Der UN-Sicherheitsrat kam zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Hat Israel da eine einsame Entscheidung getroffen, ohne Rücksicht auf die Weltgemeinschaft?
In erster Linie hat Israel das gemacht, was für Israel strategisch eben wichtig ist. Und das ist eine Positionierung im Golf von Aden. Denn von Jemen aus wird Israel momentan eben regelmäßig angegriffen. Israel hat auch Somaliland viel zu bieten in Sachen Landwirtschaft, Tröpfchenbewässerung, Infrastruktur, Gesundheitswesen. Also es ist eine gegenseitige Befruchtung und Israel betrachtet das als die Erweiterung der Abraham-Accords aus dem Jahr 2020, bei dem ja auch Sudan, Oman, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Marokko beigetreten sind. Warum also auch nicht Somaliland? Es gibt eigentlich keine erkennbaren Gründe, warum das kritisiert werden sollte.
Heute um 10 Uhr kommen Vertreter der USA und des Irans im Oman zusammen. Im Vorfeld schickte Donald Trump Warnungen an Ayatollah Khamenei. Ich würde sagen, er sollte sehr besorgt sein, so Donald Trump. Wir bedanken uns bei Nathan Gelbert.
Ich bedanke mich. Alles Gute.